Verse 17 bis 21 nach der guten Nachricht. Wer zu Christus gehört, ist ein neuer Mensch geworden. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das hat Gott getan. Obwohl wir seine Feinde waren, hat er durch Christus mit uns Frieden gemacht und mir den Auftrag gegeben, diese Friedensbotschaft zu verbreiten. In Christus hat er selbst gehandelt und hat aus dem Weg geschafft, was die Menschen von ihm trennte. Er rechnete ihnen die Verfehlungen nicht an. Das lässt er öffentlich unter uns bekannt machen. Im Auftrag Christi wende ich mich darum an alle Menschen. Gott selbst ruft sie, wenn ich zu ihnen sage: Im Auftrag Christi bitte ich euch, nehmt das Friedensangebot an, das Gott euch macht. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir um Christi willen freigesprochen werden. Wir wollen jetzt mit dem Lied, und das Singeteam wird uns begleiten, am Anfang war das Wort, uns auf die Predigt einstimmen und dann ist Alex dran.
Stellt euch vor, jemand kommt hier rein mit einem Brief in der Hand, zwei Briefen. Einen davon habt ihr schon lange erwartet. Ist von jemandem, der euch gut bekannt ist, für den ihr betet, mit dem ihr mitfiebert, der seinen Missionsdienst fortführt und der in schwierige Situationen gekommen ist. Ihr wisst darum und deswegen wollt ihr wissen, was er schreibt. Der andere Brief passt nicht so ganz, ist sehr persönlich, wird trotzdem verlesen von vorne. Es ist erstmal unangenehm. Was haben wir mit der Situation zu tun? Ist doch eine persönliche Sache. Und es geht um jemanden, den ihr auch sehr gut kennt, den ihr aber lieber nicht wieder hier sehen wollt in der Gemeinde, weil er Geld gestohlen hat und weggerannt ist, weil er bei denen, denen er gewohnt hat, nichts Gutes hinterlassen hat. Und ihr versteht die Seite desjenigen, der ihn wohnen lassen hat bei sich und der vielleicht um Geld geprellt wurde, dem was geklaut wurde, der jedenfalls nicht im Guten Tschüss sagen konnte und ihr denkt, der soll uns mal gestohlen bleiben, der soll nicht mehr wiederkommen. Und dann wird dieser Brief verlesen. So ungefähr stelle ich mir die Situation vor in Kolosse, denn dort geht der Philemon-Brief hin. Der kürzeste Brief, sehr schön zu lesen, wenn man nicht so viel Zeit hat. Und es ist auch gar nicht so hochtheologisch. Eigentlich ist es nur persönlich. Paulus beschreibt die Situation zwischen Philemon und Onesimus. Aber man kann annehmen, dass es tatsächlich in der Gemeinde vorgelesen würde, denn er grüßt in den ersten Versen, auf der nächsten Folie seht ihr das, in den Versen 1 bis 3 auch die Gemeinde. Ich lese mal. Paulus, Gefangener wegen Christus Jesus und der Bruder Timotheus, an Philemon, unseren lieben Mitarbeiter, an die Schwester Apphia sowie an unseren Mitstreiter Archippus und auch an die Gemeinde, die sich in deinem Haus trifft. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So steigt Paulus ein. Er bezieht die Gemeinde mit ein, er grüßt kurz, aber eigentlich geht es hier um Philemon, den lieben Mitarbeiter, den Mitstreiter. Und Paulus befindet sich eben, wie gesagt, in einer schwierigen Lage. Er sitzt im Gefängnis und er schreibt von dort. Jetzt gibt es unterschiedliche Ansichten, in welchem Gefängnis er sitzen könnte. Man geht davon aus, dass es eher Ephesus war, weil das näher an Kolosse liegt. Er wird am Ende merken, warum, denn er hofft auch bald vorbeizukommen. Wenn er schon in Rom wäre, dann wäre das schwerlich möglich und außerdem hatte er von Rom Pläne, nach Spanien zu gehen. Vielleicht ist das so um die Zeit 52 nach Christus, wo er schreibt und man konnte es lesen, man konnte es noch nicht lesen, aber er sitzt im Gefängnis und mit ihm auch noch der Epaphras. Und er richtet sich an den Philemon. Der Philemon ist ein geistliches Kind von Paulus. Der hat also durch Paulus die Botschaft gehört und er ist wahrscheinlich wohlhabend. Er hat genügend Platz in seinem Haus, um die Gemeinde da zu beherbergen. Ob er der Leiter war, weiß man jetzt nicht genau. Es gibt vielleicht noch jemand anders, der geleitet hat, aber er spielte eine wichtige Rolle in der Gemeinde in Kolosse. Und er hatte auch Sklaven, zumindest den einen, von dem wissen wir. Vielleicht hatte er auch mehr, das deutet auch darauf hin, dass er eher wohlhabend war. Und da gibt es so ein gewisses Gefälle, vielleicht spürt ihr das, vielleicht spürt ihr das auch nicht, aber Paulus stellt sich vor als der Gefangene wegen Christus. Ein Gefangener, das macht ja nun wirklich keinen guten Eindruck. Er hätte sich auch vorstellen können als der Apostel, als der Missionar, aber er wählt diese Anrede. Meistens sagt der Paulus der Apostel und dann spricht er zur Gemeinde und dann belehrt er sie auch und hilft ihnen zurecht. Aber hier stellt er sich vor als der Gefangene. Nicht irgendein Gefangener, sondern der in Christus Jesus. Also er sitzt im Gefängnis wegen Jesus. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, weltlich gesprochen. Aber Jesus ist der Grund, warum er gefangen gehalten wird. Und man klärt also die Situation. Das gab es damals, dass man also für diese Zeit dann festgehalten wurde. Er darf Besuche empfangen, auch das sehen wir später noch. Und insofern darf er auch Briefe schreiben, sonst wäre uns das nicht überliefert hier. Und sein Thema ist im weitesten Sinne Versöhnung. Und deswegen haben wir auch am Anfang diese Lesung gehört über 1. Korinther, wo es um Versöhnung geht. Wir sind eine neue Kreatur in Jesus. Wir haben das Amt der Versöhnung und wir sollen sie predigen. Wir sollen von Jesus erzählen, der uns versöhnt hat mit Gott. Und ja, das macht Paulus jetzt gleich noch. Schauen wir mal weiter. Verse 4 bis 7. Ich danke meinen Gott jedes Mal, wenn ich im Gebet an dich denke. Ich höre ja von deiner Liebe und deinem Glauben, den Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Und dann noch weiter, Vers 4, 6 und 7. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiterwirkt. Dann wirst du das Gute erkennen, das wir vollbringen müssen, weil wir auf Christus ausgerichtet sind. Es hat mir große Freude bereitet und Mut gemacht, wie viel Liebe du zeigst, denn durch dich, mein Bruder, wurden die Heiligen innerlich gestärkt. Also der Philemon ist echt ein cooler Kerl hier. Und Paulus bringt ihn ins Gebet, im Gebet immer wieder vor Gott. Und er freut sich. Er ist ja abwesend. Er weiß ja gar nicht, was er tut. Aber er hat sich berichten lassen. Er freut sich einfach, dass Philemon diesen Glauben hat und in dieser Liebe lebt. Und dass diese Liebe auch all die Heiligen zu spüren bekommen. Er sagt, ich habe es übersetzt mal so, dass der Philemon eine Gabe hat für Ermutigung, eine Gabe hat, die Christen zu lieben, die Gemeindemitglieder zu lieben. Und das ist wunderbar. Und das hebt Paulus am Anfang hervor. Das ist auch für den weiteren Verlauf sicher gut, wenn man erst mal mit dem Positiven anfängt und sich vorarbeitet. Aber so baut er vor. Und er nennt ihn jetzt nicht nur Mitarbeiter, er nennt ihn Bruder. Und damit ist dieses Gefälle vom Anfang, er im Gefängnis, der andere, der wohlhabend ist, Sklaven halten kann, damit kommt das plötzlich auf eine Ebene. Wir sind Mitarbeiter, Mitstreiter, wir sind Brüder. Und hier ist etwas, wie du deine Liebe noch vertiefen kannst. Hier ist etwas, wie du noch weiter wirken kannst. Und das ist ein interessanter Vers, wenn er hier sagt, in Vers 6, das Gute erkennen, das wir vollbringen müssen, weil wir auf Christus ausgerichtet sind. Der ist so ein bisschen mir hängen geblieben, habe ich mich mit schwer getan. Das Gute, was wir tun müssen, gibt es was wir tun müssen, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen, aber was in der Ausrichtung zu Jesus plötzlich wichtig wird. So wie vielleicht die Gemeinde, die ich beschrieben habe, wenn dieser Brief hier gelesen würde. Und jetzt hört man hört gleich noch von einem Sklaven, den man eigentlich lieber rausjagen wollte. Und das Gute, was Paulus hier vorschlägt, vielleicht empfinden sie das so, dass sie das tun müssen, dass sie das eigentlich gar nicht wollen. Und mal schauen, wie Paulus jetzt überzeugend hier weitergeht. Aber ich denke, uns geht es auch so, dass wir gute Dinge, dass wir Dinge in unserem Leben haben, als Gemeinde haben, die wir vielleicht tun müssen, die wir gar nicht so sehr aus voller Leidenschaft tun. Aber in diesem Tun zeigt sich unsere Ausrichtung auf Jesus. Und in dem Nicht-Tun, wenn wir es versäumen, zeigt sich eben auch, dass wir auf andere Dinge ausgerichtet sind. Also gehen wir mal davon aus, übrigens der Onesimus, der ist mit im Raum, während der Brief verlesen wird. Er und der Tychikus überbringen den der Gemeinde. Das heißt, wenn jetzt das Gesicht einfällt, wenn sein Name gleich erwähnt wird, dann sieht er das. Mal sehen, wie es weitergeht. Vers 8. Deshalb auch das Folgende. Unter Berufung auf Christus könnte ich dir ja vorschreiben, was du tun sollst. Aber wegen der Liebe, die du gezeigt hast, bitte ich dich einfach so, wie ich bin. Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt wegen Christus Jesus auch noch ein Gefangener ist. Ich bitte dich für meinen Sohn, für den ich während der Haft zum Vater geworden bin. Es geht um Onesimus. Das ist ungefähr die Mitte des Briefes. Und hier fällt jetzt das erste Mal der Name Onesimus. Aha, darum geht's also. Und obwohl er sich schon eigentlich auf eine Stufe gestellt hat als Bruder und Mitstreiter, sagt er hier noch einmal, ich bin alt und ich bin Gefangener und ich könnte dir befehlen, aber ich will nicht, ich überlasse es dir. Aber ich traue deiner Liebe viel zu. Ich glaube, dass du aus der Liebe, die du gezeigt hast, die von der ich gehört habe, dass du aus dieser Liebe weißt, was du tun musst. Ich bitte dich für meinen Sohn, so nennt er den Onesimus, denn auch er ist von Paulus zum Glauben geführt worden. Wahrscheinlich hat er ihn im Gefängnis besucht. Wenn es in Ephesus sich abgespielt hat, da gab es also auch einen Tempel. Das war ein Tempel, wo viele Asyl gesucht haben. Und das war also nicht unüblich, dass es da auch dunkle Gestalten gab, dass man sich dahin flüchtete, dass man Asyl fand und dass man, solange dieser Fall oder also das geklärt wurde, dort bleiben konnte. Und entweder man hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen, dann konnte man wieder zurück zu seinem Herrn oder zurück in seine Heimat. Oder man fand heraus, da gab es doch etwas und man ist nicht unschuldig. Und dann konnte man in diesem Tempel oder da in der Stadt bleiben und weiter dienen. Der Onesimus hat sich geflüchtet in diese Stadt. Er hat auch dieses Asyl ergriffen und er merkt aber, das ist es irgendwie nicht. Deswegen kommt er mit Paulus ins Gespräch und er lernt das Leben kennen, das Leben, was Paulus verkündet, das Leben, was Jesus Christus nur bringt. Er hört von dieser Versöhnung und zuerst mal der Versöhnung mit Gott und das packt ihn. Deswegen wird er Sohn von Paulus, geistlicher Sohn. Aber jetzt wird's schwer. Paulus gibt ihm eine schwere Hausaufgabe. Er sagt, das reicht nicht aus. Du musst zurück. Er hat gerade das Leben da neu angefangen. Vielleicht hat er den Sklaven abstreifen können. Er war ein freier Mann in dieser Stadt. Niemand kannte ihn, hoffentlich. Außer Paulus, der wusste jetzt alles. Und Paulus sendet ihn wieder zurück. Und ich kann mir nur kaum vorstellen, was für Gefühle er hat. Ein bisschen vielleicht andere Situationen. Und trotzdem, wir haben gesehen, wie Dina sich fühlt vor dieser Vorstellung, zurückzugehen. Sie war hier, sie hat sich hier wohlgefühlt. Sie ist hier angekommen, gerade ging der Deutschkurs los und jetzt muss sie gehen. Und genau so vielleicht hat sich der Onesimus gefühlt. Und warum sollte er jetzt gehen? Paulus, ich kann dir doch hilfreich sein und ich kann dir helfen. Und das wird sich schon irgendwann, spätestens im Himmel ist alles wieder gut. Aber Paulus lässt nicht locker. Und hier ist, wie er mit diesem Brief eigentlich den Philemon ein gutes Zeugnis, den Onesimus ein gutes Zeugnis ausstellt und den Philemon überzeugen will, wenn wir weiterlesen im Vers 11. Früher war er dir nutzlos, aber jetzt kann er für dich und mich nützlich sein. Ich sende ihn zu dir zurück. Und das ist so, als würde ich mein eigenes Herz senden. Und das ist jetzt das erste Mal klar, was passiert hier eigentlich. Vorher ist nur der Name erwähnt und so ein bisschen gute Sachen. Aber jetzt kommt raus, okay, Paulus sendet den Onesimus zurück. Und er geht davon aus, dass er nützlich sein könnte. Der Name von Onesimus heißt also auch der Nützliche. Aber Paulus gesteht ein, bisher war er nutzlos. Bisher hat er dir nur schlechte Dinge gebracht. Er hat dein Geld mitgenommen, ist weggelaufen. Du bist zu Recht böse auf ihn. Aber er ist mir nützlich geworden und er wird dir nützlich werden. Und hier kommt die Zumutung von Paulus. Er setzt voraus, dass dieser Onesimus sich nützlich machen kann. Er setzt voraus, dass er mit diesem Brief einfach wieder in den Reihen sitzen kann, angenommen wird, als wäre nichts gewesen. Er setzt voraus, dass diese Liebe, die Philemon gezeigt hat, sich jetzt auch auf den Onesimus ausbreiten kann. Und er schreibt sogar, als würde ich mein eigenes Herz senden. So eng ist er mit Onesimus geworden. Und trotzdem schickt er ihn wieder fort. Denn er will es richtig machen. Und da drückt sich ein Gehorsam aus. Auf der einen Seite diese Freiheit in Christus, diese Versöhnung zu Gott. Und auf der anderen Seite dieser Gehorsam. Es ist noch nicht alles richtig. Wir müssen das zurechtbringen. Wir können das nicht einfach nur unter den Teppich kehren. Geh zurück. Kehre auch wirklich gesprochen um. Und mach es richtig. Wo ducken wir uns weg? Wo wissen wir schon, was wir eigentlich tun sollten, was wir tun müssen, aber wir gehen einen anderen Weg? So ungefähr so, wie wenn ich eine Predigt vorbereiten soll und erstmal räume ich mein Bücherregal auf, weil das war auch ganz wichtig, das habe ich schon lange machen wollen und das ist jetzt dran. Ja, wo ducken wir uns weg? Wo haben wir eigentlich von Gott schon klar gesagt bekommen, was wir tun sollen, aber wir sagen, ah, ich habe da noch was anderes, vielleicht später. Versöhnung ist so ein Ding, das ist eine schwierige Kiste. Wir haben uns das zwar bei Kairos mit in die Vision, in den Auftrag reingeschrieben, aber wir merken, immer wieder kommen wir an unsere Grenzen. Auch in der letzten Zeit hatten wir einige Gespräche mit Leuten und dann sagt der eine, ich will den nicht mehr wiedersehen, aber wir können ja zusammen in eine Gemeinde gehen. Wir wollen nicht mehr miteinander reden, aber das ist doch okay so. Und da hört es dann meistens auf, weil wenn das beide Seiten sagen, wie weiter? Da hilft nur Gebet und Zeit. Und manche denken vielleicht schon, ach ja, lässt man einfach darauf bewenden. Aber Paulus sagt, nein, wir gehen zurück, wir wollen auch diese Versöhnung im wirklichen Leben erleben. Wir wollen, und wenn es Mühe kostet, es kostet Mühe. Es ist sogar gefährlich. Der Onesimus, der könnte ja auch auf dem Weg gefasst werden. Da gibt es so Sklavenfänger, die wollen, keiner weiß nicht genau warum, aber die können wahrscheinlich sehen, der Onesimus war schon mal ein Sklave. Und die könnten den wegfangen. Der Tychikus ist extra mit und ist der Bodyguard. Obwohl ich mir den in meiner Vorstellung eher klein und schmächtig vorstelle, aber das ist einfach nur so da, wenn ich an Tychikus denke. Das ist hat keinen Hintergrund. Und die beiden gehen los und haben Gott und haben diesen Auftrag der Versöhnung. Aber solange, wenn wir Dinge liegen lassen in unserem Leben, dann werden sie nicht besser, dann werden sie größer, dann werden sie schlechter, dann kommen wir nicht voran. Und Gott ruft uns auf, auch die Dinge, die wir tun müssen, zu tun. Vielleicht ist das der Kollege, mit dem du aneinander gerasselt bist, weil er in dem Projekt wirklich ganz anders Vorstellungen hat als du. Und vielleicht bist du jetzt aufgerufen, zu ihm zu gehen, auch wenn du dir eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen hast und deine Idee war sowieso die bessere und er war furchtbar und hat sich schlimm benommen. Aber vielleicht bist du aufgerufen, so ein lebendiger Brief zu sein der Versöhnung und hinzugehen und zu sagen, du lass uns nochmal über die Situation reden. Ich schätze dich sehr als Mitstreiter, als Partner, als Kollege. Aber wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Weißt du, erzähl mir, wie du dich gefühlt hast? Können wir solche Versöhner sein an unserem Arbeitsplatz, in unserem Leben? Auch in der Gemeinde ist nicht immer alles schwer, aber können wir diesen Auftrag, ist nicht immer alles schwer, ist auch nicht immer alles leicht, aber können wir diesen Auftrag der Versöhnung leben, so wie Paulus hier diesen Brief schickt, wie Paulus den Onesimus zurückschickt? Auch in der Beziehung untereinander passieren Dinge als Ehepartner, und man muss immer wieder bei Null anfangen, immer wieder zurückkommen. Und obwohl dieser Brief nicht hochgeistig ist, wird Paulus hier zum Bild von Jesus. Ja, also er schreibt nichts von der Auferstehung in diesem Brief, obwohl er in allen anderen Briefen was darüber schreibt. Aber er wird hier bildlich Jesus. Er ist derjenige, der vermittelt. Er bringt sein ganzes Gewicht in diesen Brief rein und sagt zwar, er ist der Gefangene, aber er sagt auch, hey, das lesen wir als nächstes, Philemon, du schuldest mir eigentlich noch was. Wenn ich weiterlese von Vers 15. Vielleicht war er ja deshalb eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn für immer zurückbekommst. Du bekommst allerdings keinen Sklaven, sondern etwas viel Besseres, einen geliebten Bruder. Schon für mich ist er das in ganz besonderem Maße. Wie viel mehr muss er es dann erst für dich sein? Sowohl im täglichen Leben als auch in der Zugehörigkeit zum Herrn. Das ist ein ganz besonderer Vers. Es kommt ein paar Mal vor, wo im Neuen Testament steht, wir sind nicht mehr Sklaven und Freie, Mann und Frau. Wir sind nicht mehr Grieche und Sküte und was auch immer. Wir sind eins in Jesus Christus. Und auch hier sagt er das, du kriegst nicht mehr den Sklaven zurück. Er ist ein anderer, wie wir es im Korinther gelesen haben am Anfang. Er ist eine neue Kreatur. Er ist ein geliebter Bruder. Weite dein Herz aus, auch für den Onesimus. Weite dein Herz aus und gib dieselbe Liebe, die du deinen Geschwistern gegeben hast, jetzt auch für ihn. Selbst wenn du noch Misstrauen hast. Weil ich habe erlebt, dass er mir hilfreich geworden ist, dass er mir nützlich geworden ist. Und du sollst es auch erleben. Er könnte mir so viel helfen, aber ich sende ihn zurück. Und in dem Kolosserbrief, der eben auch gelesen wurde in der Gemeinde, klingt das dann so, Kolosser 3, Vers 11. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nicht-Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles in allen Christus. Und ich lese noch ein paar Verse, weil ich finde es so interessant, wenn diese zwei Briefe zusammen vorgelesen werden, dann kriegt für mich der Kolosserbrief und was da steht nochmal eine ganz andere Bedeutung, ja, diese Situation mit dem Sklaven. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Diese Verse kommen vor dem Hintergrund, dass da der Sklave im Raum steht, der weggelaufen ist, der die Zeche geprellt hat oder was auch immer, Geld gestohlen hat. Und diese Liebe wird auf ihn ausgeweitet und ihr sollt ihn ertragen und euch vergeben. Und das ist, was ihr tun müsst, was euer Zeichen sein soll als Christen, als Gemeinde. Ihr seid ein Leib und ihr dürft ihn mit reinnehmen, auch wenn ihr euch anders fühlt. Und die letzten Verse, die fast letzten Verse, ich habe sie noch ein paar, ein bisschen schneller. Wenn du dich nun wirklich eng mit mir verbunden fühlst, dann nimm ihn auf, so als ob ich es selber wäre. Wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, gebe es dir schriftlich. Ich werde Schadenersatz leisten. Dabei will ich gar nicht erst davon reden, dass du mir etwas schuldest, dich selbst. Das ist, wie Paulus aufruft zur Versöhnung. Das ist, er könnte ja jetzt sagen, ich will, dass du das machst. Du bist mir was schuldig. Du bist mein Sohn. Aber er sagt, in der Freiheit, in der Liebe, ich bitte dich. Und das ist so ein Zeichen, was wir immer wieder sehen, was auch dann, was vor uns kam, in der Demut, in dem herzlichen Erbarmen untereinander, dass er seinen Stand zurückstellt, dass er sein Recht aufgibt, dass er sagt, ich bitte dich. Und Paulus bürgt für alles, was an Schaden entstanden ist. Und er schreibt weiter, ja Bruder, ich möchte, dass du mir wegen des Herrn eine Freude machst. Stärke mich innerlich durch die Gemeinschaft mit Christus. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du tun wirst, was ich sage. Ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun, als ich verlange. Und bereite auch gleich schon eine Unterkunft für mich. Ich hoffe nämlich, dass ich euch dank eurer Gebete bald wiedergegeben werde. Die letzten Verse lasse ich jetzt mal weg. Das ist der Gruß. Da kommen Mitarbeiter vor, die sich als wertvoll schon erwiesen haben. Ich möchte nur einen davon hervorheben und das ist der Markus. Und das zeigt eigentlich, dass Paulus nicht nur predigt, dass er nicht nur schreibt, sondern dass er das lebt. Der Markus, der auf der Missionsreise mit Barnabas weggelaufen ist, der wird im Brief erwähnt als Mitarbeiter, die grüßen. Der Markus, und ich denke, das ist vielleicht auch den Empfängern des Briefes im Kopf gewesen, steht ja für Versöhnung. Paulus arbeitet wieder mit ihm zusammen. Paulus hat ihm vergeben. Die Situation ist gelöst. Und in der gleichen Weise bittet er hier, Versöhnung zu leben, ein lebendiges Zeugnis zu sein, was die anderen lesen können. Wir sind der Brief, sagte mal jemand. Wir sind der Brief, den die Leute lesen. Viele lesen die Bibel gar nicht. Und was können sie jetzt lesen? Wie können sie die Versöhnung Gottes und wie können sie diese Liebe untereinander in uns feststellen? Mich hat das angesprochen, dieser Brief, nicht weil da so viele 3 Punkte drin waren, aber das reicht schon, das reicht mir schon. Einfach das, was ich tun muss, zu tun, das, was mir Gott vor die Füße legt, nicht abzulehnen. Und vielleicht bedeutet es für manchen, nochmal zu überlegen, was eine Haltung der Liebe auch in dieser politisch aufgeladenen Situation in dieser Zeit bedeutet. Nicht unbedingt, Paulus ist auch nicht hier demonstrieren gegangen dafür, dass Sklaverei aufgelöst wird. Im Gegenteil, auch im Kolosserbrief sagt er nicht, dass jetzt alle frei sein müssen. Er gibt dann weiter den Sklaven mit und sagt, stellt euch unter eure Herren. Ihr seid zwar alle jetzt gleich in Christus, aber stellt euch unter eure Herren. Demütigt euch, so wie er gedemütigt wird für Jesus im Gefängnis, wie er Schläge empfängt, wie er vielleicht andere Dinge erlebt. Und er sagt, demütigt euch. Und das ist ja, das ist, was er so mitgibt und was man ihm einfach abspürt. Und das hat mich bewegt, darüber nachzudenken, was sind Dinge, die ich tun muss, aber noch nicht tue, wo Versöhnung, wo Liebe, wo Erbarmen, wie wir gelesen haben, noch nicht deutlich wird. Und ich schließe mit einem Beispiel aus meinem Leben, wo ich halt natürlich Lernender bin. Am Samstag oder am Freitag, ich weiß gar nicht. Aber jedenfalls habe ich ein Telefonat geführt. Es ging um unser Gemeinschaftskonto. Die Sabrina sollte wieder Zugang bekommen. Sie braucht diese Fototannen. Und ich war in der Warteschleife, hat 18 Minuten gedauert. Die Kinder sprangen drumherum. Ich sage Hallo, ja, wir wollen für meine Frau das Konto. Ich gebe ihn jetzt mal meine Frau. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich zuerst am Telefon war, weil der Mitarbeiter dann sagte, ja, Moment, wenn Ihre Frau das machen will, dann hätte Ihre Frau anrufen müssen. Jetzt, wo Sie angerufen haben und die Zugangsdaten hatten, muss ich Ihnen leider neue Zugangsdaten zuschicken. Und in dieser Situation konnte ich einfach nicht die Liebe Jesu ausdrücken. Die Sabrina hat dann das Telefon genommen, hat geredet, aber ich habe immer wieder zwischendrin gesagt, das kann doch nicht sein, nur weil ich das Telefon in der Hand hatte und so weiter. Und bin dann in mein Zimmer, habe noch einen Brief geschrieben für die Sache, einen bösen Brief. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und beim Mittag habe ich so gemerkt, okay, die Kinder sind nachher auch aufs Zimmer, haben sich gestritten. Was habe ich jetzt hier gerade multipliziert? Ja, habe ich meinen Frust multipliziert? Merken auch meine Kinder, wie der Frust in mir lebt und wie er in ihnen leben soll? Oder merken sie die Liebe Gottes? Und ich habe so am Mittagstisch nur sagen müssen, hey, der Papa hat vor uns nicht richtig am Telefon reagiert. Und das war nicht in Ordnung. Und mich da auch erniedrigen und entschuldigen, weil ich das multiplizieren will. Und das bedeutet eben auch manchmal, sich so klein zu machen und einzugestehen, okay, ist nicht alles richtig. Aber das bedeutet auch, auf dem Weg zu sein. Wer sich so klein macht, wer zurückgeht an den Anfang, wer auf den anderen zugeht, wie der Onesimus, der hätte ja auch weglaufen können, der hätte ja auch sagen können, Paulus, das mache ich nicht. Ich finde eine andere Gemeinde, in Ephesus gibt es vielleicht auch eine, war ja eine große Stadt. Kann ja nicht nur den Paulus da gegeben haben, aber er hat nicht gemacht, er hat sich dem unterstellt. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge immer wieder unseres Lebens. Auch wenn wir weggaloppieren wollen, zurückzukommen und sich dem zu unterstellen, was Jesus tun will. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Amen. Geht noch. Herr Jesus, danke, dass du dich klein gemacht hast. Danke, dass du alles aufgegeben hast, damit wir jetzt zu dir kommen können. Danke, dass du dieses Wort der Versöhnung aufgerichtet hast. Herr, wir beten, dass du uns als lebendige Versöhnung aufrichtest, dass Leute uns sehen und dich erkennen, dass unser Leben genauso laut spricht wie unsere Worte, Herr. Ich bete, dass du uns immer wieder zurückholst, wenn wir wegrennen, dass du uns immer wieder an den Anfang bringst, in die Liebe zu dir, eine Liebe zur Gemeinde. Und ich bete, dass du uns die Kraft gibst dazu, auch Dinge anzupacken, die wir nicht tun wollen, die wir aber tun müssen, die du uns auflegst. Danke, Herr, dass du wirkst in uns, dass du wirkst auch in unseren flüchteten Freunden, dass du, ob sie hier sind, ob sie wieder zurückgehen, dass du ihr Schutz bist, ihr Heil bist, dass sie das nicht verlieren können. Und danke, dass du in uns wirkst, das Gute, was du vollkommen, das Vollkommene, was du vollbringen willst. Herr, segne uns an diesem Sonntag und hilf uns, lebendige Zeugnisse für dich zu sein. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank, Alex. Wir haben bestimmt einiges mitnehmen können von